Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten HBL. Schön, dass ihr mit dabei seid in der Nachspielzeit der Saison, wenn man so will. Wir haben schon Juli, ich weiß. Wir haben aber noch 3 Folgen im Gepäck, die schon aufgezeichnet sind. Kurz nach dem letzten Spieltag im Juni habe ich die Folgen aufgezeichnet, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch kommen. Wir blicken also ein bisschen noch auf die Schlussphase der Saison zurück. Ich habe es jetzt erst geschafft, tatsächlich diese Folgen zu schneiden im Saisonstress, im Saisonabschlussstress, muss man sagen, habe ich es tatsächlich jetzt erst wieder hinbekommen mit ein bisschen Zeit. Trotzdem möchte ich euch die Folgen in voller Länge natürlich zeigen. Heute ist Florian Baumgärtner zu Gast. Wir blicken nicht nur mit ihm auf die Saison des TuS in Lübbecke, sondern auch auf seine Karriere, denn er beendet sie jetzt. Also, wenn jetzt gleich das Intro durch ist, dann starten wir direkt rein in die Aufnahme vom Freitag nach dem Saisonfinale. Also nicht mal 48 Stunden nach dem letzten Spieltag, da haben wir nämlich aufgezeichnet. Das heißt, dann wisst ihr in etwa, in welchem Timeframe wir reden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hier ist das zweite HBL-Update mit Florian Baumgärtner. Die Saison in der zweiten HBL ist offiziell vorbei, die Podcast-Saison aber noch nicht. Es gibt noch ein paar Folgen und heute schauen wir mal auf das, was unter der Woche so passiert ist. Am Mittwoch, der letzte Spieltag in der zweiten HBL und auch vor ein paar Tagen die Verabschiedung unseres heutigen Gasts. Das war, glaube ich, sehr emotional. Da gab es ein schönes Foto auf Instagram zu sehen. Da sprechen wir jetzt drüber, blicken auf seine Karriere zurück und natürlich, was in der zweiten HBL noch so für Entscheidungen anstanden. Hier ist mein heutiger Gast, hier ist Florian Baumgärtner. Hi, ich grüße dich.
Hi, moin, grüß dich.
Wie geht's dir, nachdem jetzt alles vorbei ist?
Ach, grundsätzlich geht's mir gut, würde ich sagen. Natürlich, die Saison ist jetzt nicht ganz so zu Ende gegangen, wie ich mir das persönlich und wie die Mannschaft sich das vorgestellt hat. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man trotzdem auf eine gute Saison zurückblicken. Und wir müssen uns da jetzt auch nicht das irgendwie schlecht reden lassen. Natürlich hätten wir uns das anders vorgestellt zum Ende hin. Aber ich habe da schon mal ein paar Wochen auch in einer anderen Sportart, in der NBA, gehört. Nur wenn man diese Ziele nicht erreicht, die man sich gesteckt hat, dann ist das nicht eine verlorene Saison, kein verlorenes Jahr. Deswegen kann man da trotzdem auf eine gute Saison zurückblicken.
Ihr lauft als Vierter ein mit Lübbecke, wenn man die Tabelle ohne Motor Saporosch hier nimmt. Also 22 Siege, nur ein Sieg weniger als Eisenach auf Rang 2, zeigt auch statistisch gesehen, so schlecht war es nun nicht.
Nee, war es auch nicht. Also ich meine, als TuS in Lübbecke hat man natürlich auch sich Ziele gesteckt, die natürlich auch in der Mannschaft natürlich auch Aufstieg hießen. Aber einen vierten Platz in der stärksten zweiten Liga der Welt muss man sich, denke ich, nicht verstecken. Und also wir haben es, glaube ich, auch einfach dann zum Schluss, wenn man sich so den Mai anguckt und den April und den Mai, würde ich sagen, da ist ein bisschen uns die Luft ausgegangen. Da haben wir ein bisschen viel liegen lassen und das waren so die Wochen, wo dann Eisenach eben gepunktet hat. Und dann muss man das natürlich auch einfach neidlos anerkennen, dass sie es auch verdient hatten, schlussendlich.
Ihr habt ja auch vom Papier her einen hochdekorierten Kader. Nicht wenige haben letztes Jahr Lübbecke mit zu den 3, 4 Aufstiegsfavoriten dazugezählt. Ihr hattet auch immer wieder eine dünne Personaldecke. Bestes Beispiel bist ja zum Beispiel du, der von den 38 Spielen 18 nur macht. Am 24. Spieltag, glaube ich, nochmal kurz reinkam, aber ansonsten ja gefühlt nur in der Hinrunde gespielt hat. Aber bevor wir zu dir kommen, diese Verletzung, die hattet ihr in der Vergangenheit ja immer. Und bis in den April hat es ja geklappt. Dann verliert ihr ein Spiel in Dormagen und plötzlich auch völlig den Faden. Wie kam das? Was war April, Mai los?
Ich glaube, so richtig erklären kann man das gar nicht. So ist ja der Profisport. Dann, wenn man diese Spiele verliert und dann irgendwie auch die Leichtigkeit irgendwann fehlt, dann versucht man irgendwo den Grund dafür zu finden. Aber das ist ja nie so leicht. Na klar geht es dann um diese Leichtigkeit, die ich ja eben angesprochen habe, die dann irgendwo fehlt. Und dafür ist dann auch die zweite Liga einfach zu gut. Dafür ist jede Mannschaft einfach, die trainieren auch jeden Tag und machen auch das, was wir machen. Und dann verlierst du eben diese Spiele, wenn du nicht bei 100% bist. Und genau das ist uns natürlich dann einfach passiert. In Dormagen fing das an und dann zog sich das wie so ein roter Faden weiter durch diese Wochen. Und das, wie gesagt, dann darfst du da nicht, wenn du nicht bei 100% bist, dann verlierst du die Spiele und da kannst du noch so viel trainieren, noch so gut sein und versuchen und darüber zu sprechen. Aber am Ende des Tages sind das genau die paar Prozent, die dann eben dir den Aufstieg vermiesen.
Also du sagst auch, Dormagen, das Spiel war ein bisschen der Bruch.
Ja, damit fing es ja an. Also wir hatten davor eigentlich eine gute Phase, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere. Und weiß nicht, wie viele Spiele wir davor gewonnen hatten oder zumindest nicht verloren. Und damit fing es ja nun mal an. Und ich glaube, da haben wir dann aus den paar Spielen, die danach kamen, ich glaube, aus den nächsten 5, 6 Spielen, glaube ich, noch 2 oder 3 Punkte geholt. Und das ist dann einfach zu wenig.
Ja, dazwischen hattet ihr nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege vor dem Dormagen-Spiel am Stück.
Ja, und danach kam ein Unentschieden, glaube ich, noch und ein Sieg aus den nächsten 5 Spielen, kann das sein, irgendwas so um den Dreh?
Ja, genau, ihr verliert in Dormagen, dann unentschieden beim letzten in Würzburg, ihr verliert in Barling, gut, kann passieren. Nachdem ihr dann Dessau geschlagen habt, habe ich gedacht, okay, jetzt kriegen sie doch wieder die Kurve, gehen hoch und dann wieder 3 Niederlagen.
Genau, nach dem Dessau-Spiel erinnere ich mich auch noch, dachte ich auch, ja, das ist super. Gerade wie gesagt, in Barling haben wir auch ein gutes Spiel gemacht, verlieren mit einem Buzzerbeater eigentlich das Spiel. In Rimpa war ja genau dasselbe, ein Buzzerbeater zum Unentschieden. Also das waren natürlich so ein paar Treffer, die natürlich du erstmal wegstecken musst als Mannschaft. Und das haben wir gut weggesteckt, gewinnen in Dessau echt souverän und machen ein super Spiel. Aber danach sind wir wieder in dieses Muster reingefallen und ja, das ist dann irgendwie im Sport auch nicht zu erklären, weil vom Kader her, wie du schon gesagt hast, müssen wir uns definitiv nicht verstecken und auch wenn man das natürlich dann so versucht, als Mannschaft erstmal klein zu reden und sagt, ja, nee, wir gucken erstmal, wo wir hinkommen, aber laut mit dem Kader, mit dem wir angetreten sind, waren wir natürlich schon mit Favorit da oben.
Ich höre aber raus, du sagst, wenn du nicht bei 100% bist, verlierst du diese Spiele. Vorher habt ihr diese Spiele gewonnen. Das heißt, zum Schluss wart ihr nicht mehr bei 100%?
Also mental waren wir, denke ich, alle immer bei 100%. Also das kann man, denke ich, keinem vorwerfen. Also, dass jeder dafür gebrannt hat, dieses Spiel zu gewinnen, das denke ich, hat man auch gesehen. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen dann einfach ein bisschen körperlich dann die Luft irgendwann raus gewesen nach einer langen Saison und vor allen Dingen auch nach einer Saison, wo viele Leute viele Minuten gehen mussten aufgrund der Verletzungshistorie, dass wir da im Rückraum viele hatten, die extrem viele Minuten abspulen mussten. Ich denke mal, das hat man denen dann auch einfach angemerkt, irgendwo in den letzten Minuten des Spiels, wo wir dann nicht mehr ganz bei der Sache waren.
Jetzt verliert ihr ein paar Spieler. Es kommen auch einige dazu, Finn Hangstein beispielsweise. Wenn ich mir anschaue, wie, es ist jetzt so einfach gesagt, er wirft Eisenach zum Aufstieg. Es war nicht nur Finn Hangstein, der den Unterschied gemacht hat, aber der wird ja eine massive Verstärkung nochmal für Lübbecke, oder?
Ja, also wenn der zweimalige Torschützenkönig den Verein wechselt und dann erhofft sich der Verein, zu dem er geht, natürlich, dass er das nahtlos so weitermacht. Aber
also Titel Triple sozusagen für ihn?
Ja, also ich meine, ich denke, er wird sich wahrscheinlich lieber den Aufstieg in seine Vita schreiben als den dritten Torschützenkönig, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir kennen ja alle diesen Sport und wir sehen es ja an vielen Beispielen in der ersten oder zweiten Liga, wo Spieler, die in einem Verein extrem performt haben, den Verein wechseln und plötzlich funktioniert es gar nicht mehr. Das wünsche ich ihm natürlich auch absolut nicht und vor allem auch nicht Lübbecke. Ich wünsche mir, dass das sehr gut funktioniert und dass er so einschlägt, wie er in Eisenach eingeschlagen ist. Und dass das mannschaftlich sehr gut funktioniert. Ich denke mal, die Chance ist sehr gut. Die Chancen sind sehr gut, dass das funktionieren wird. Aber erstmal abwarten. Also die Karten werden jede Saison neu gemischt und da bin ich erstmal froh, denn wenn da alle gesund erstmal in die Saison starten und dann auch so lange die Saison zu Ende spielen können, weil das ist ja auch immer so ein Faktor, der das Ganze extrem beeinflusst.
Das System in Eisenach war auch einfach auf ihn zugeschnitten. So ehrlich muss man sein, das passte 100%. Warum glaubst du, das funktioniert auch in Lübbecke? Weil er anpassungsfähig ist oder weil ihr das System dann auch auf ihn anpasst?
Also in erster Linie glaube ich, weil er anpassungsfähig ist. Denn ein Spieler, der den Verein wechselt, muss sich ja erstmal selbst anpassen. Der Verein passt ja meistens nicht dem Spieler an. Dafür muss der Spieler schon sehr außergewöhnlich sein. Dennoch denke ich, dass er das sehr gut machen wird, weil er einfach, man sieht das ja, wenn er spielt, ein extrem cleverer Spieler ist und nicht eigennützig ist. Auch wenn man das jetzt, sag ich mal, an den Toren vielleicht in erster Linie denken sollte, ist er ja aber definitiv nicht. Er spielt sehr mannschaftsdienlich und deshalb denke ich, dass das auch in Lübeck funktionieren wird. Die Spieler, die im Rückraum gerade mit ihm agieren oder auch im Kreis, die in Lübeck sind, werden das gut, auch werden sich auch anpassen an sein Spiel mit Sicherheit. Und auch mit dem Trainer, mit Michael Haas, wird sie ja auch jemanden haben, der nun mal auch lange Jahre auf der Position gespielt hat und sich auch vielleicht da reinversetzen kann. Und deshalb denke ich, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen werden und das auch gut funktionieren wird dann.
Das noch Zukunftsmusik, wenn wir zurückblicken. Ich habe gerade gesagt, nicht nur Finn Hangstein war einer der Faktoren, warum Eisenach hochgeht. Warum geht Eisenach hoch und nicht Lübbecke?
Also am Ende des Tages haben sie einfach eine konstantere Saison gespielt. Und das ist ja das, wieso man meistens oder wieso die meisten Mannschaften aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen, wenn sie die Saison komplett konstant spielen und nicht nur eben 2, 3, 4 Monate gut sind und dann einen schlechten Monat und du vermierst dir den Aufstieg. Deshalb denke ich, haben sie es am Ende des Tages verdient und auch geschafft. Aber nicht nur, weil sie es konstant geschafft haben, sondern einfach, weil die Mannschaft auch über sich hinausgewachsen ist. Ob das jetzt ein Grigic ist, ob das ein Hangstein ist, die da einfach performt haben. Alexander Saulo hat super gespielt die ganze Saison über. Und dann für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist eigentlich die Abwehr, über die sie einfach gekommen sind. Wie viele Konter und schnelle Mitte und also was sie da gelaufen sind und Bälle gewonnen haben in der Abwehr. Das war das, wie wir vor 2 Jahren auch aufgestiegen sind, mit einer starken Abwehr. Aber jedoch haben wir das als 6-0 gemacht und sie spielen es ja doch ziemlich offensiv, ob das jetzt eine 3-2-1 ist, eine 5-1 ist. Man hat ja alles von ihnen gesehen und genau so sind sie ja nun mal auch jetzt in Coburg wieder zurückgekommen, nachdem es, glaube ich, 17-11 stand. Und dann plötzlich gehen sie auf eine offensive Abwehr, gewinnen reihenweise Bälle, laufen Konter und genau so gewinnen sie auch diese Spiele. Vor allem dann auch zu Hause im Hexenkessel.
Ja. Und diese Aufholjagd war durchaus beeindruckend, vor allem auch vor dem Hintergrund, wie viele Spieler nicht zur Verfügung standen. Mhm. Torwartduo, das Italmäßige nicht dabei, Jannis Schneibel als Dreher, Lenker des Spiels nicht dabei. Grigic, hast du gerade angesprochen, war plötzlich in der alleinigen Verantwortung und hat es großartig gemacht. Peter Walz gesperrt.
Ich hab das auch vor dem Spiel gar nicht so wahrgenommen, dass, ich meine, wir haben natürlich erstmal auf uns geguckt und dann, als ich dann jetzt das nochmal in Ruhe mir angucken konnte, jetzt, wer da überhaupt alles gespielt hat bei Eisenach, da war das ja umso beeindruckender. Also, wenn beide Torhüter fehlen und dann der Torwarttrainer Stani Gorupc schon wieder zurückkommt und plötzlich da den Kasten vernagelt. Das war ja kaum zu glauben. Und dann kriegst du natürlich am vorletzten Spieltag noch mit deinem Kapitän eine blaue Karte, der auch nicht spielen darf. Dann eine rote Karte im Spiel gegen den neuen Abwehrchef Philipp Meyer. Die Zeichen waren ja alle gegen Eisenach gestanden, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber gerade wenn du dann mit diesen Sachen noch zurückkommst und dieses Spiel gewinnst, dann wie gesagt, dann hast du es auch einfach verdient.
Ein Drehbuch, wie man das in Hollywood nicht hätte besser schreiben können. Wir haben vor ein paar Wochen noch so viel über Fußball, Bundesliga und zweite Liga und dritte Liga gesprochen und endlich wieder ein spannendes Saisonfinale. Ja, schau einfach in die zweite Liga im Handball, in die zweite HBL. Da ist das alles sowieso gegeben, das muss man wirklich sagen. Aber Dessau müssen wir auch nochmal hervorheben, mit die schnellste Mitte der Liga gespielt. Eine Tempomaschine, Soman, Löser und dann einfach nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz nicht aufgestiegen. Das ist natürlich dann maximal bitter, zeigt aber auch, wie verdient es Dessau genauso hätte.
Hundertprozentig. Also wer hätte vor der Saison gedacht, dass Dessau mit um den Aufstieg spielen wird? Den hättest du in Folie gezeigt, ganz klar. Aber die haben sich einfach irgendwie, auch die haben auch eine wahnsinnig konstante Saison gespielt. Sie hatten wenig Ausrutscher, haben vor allem zu Hause einfach auch die Spiele extrem dominiert, mit vor allem mit Kantersiegen gegen Top-Mannschaften zu Hause. Und die haben halt einfach auch eben Spieler, die über die Saison hinweg über sich hinausgewachsen sind. Gerade Timo Löser, wie du schon angesprochen hast. Ich glaube, was hat er zweimal irgendwie 15 Tore in einem Spiel gemacht oder was? Und dann mit Vincent Sommer natürlich ein Denker und Lenker da, der das Spiel kontrolliert und diese schnelle Mitte eben, wie du schon angesprochen hast, unfassbar schnell spielt. Und das sind die Mannschaften, glaube ich, in der zweiten Liga nicht gewohnt. Die werfen das Tor und gucken erstmal, laufen langsam zurück, und in der Phase ist schon Vincent Sommer schon und hat das Tor geworfen. Das ist natürlich auch eine Handball-Euphorie da entstanden, wenn ich mir da angucke, wie die da zu Hause die HB-Pokal gegen Hannover spielen, oder was war das jetzt, das vorletzte Heimspiel, da ausverkaufte Hütte und dann Handballfest feiern.
Ja, gegen Dresden.
Ja, das war, also genau, noch Derby. Das ist, also, das war schon geil auch anzuschauen, definitiv.
Die letzte Mannschaft, die Dessau in dieser Saison besiegen konnte im Mai, war der TuS Lübbecke. Und danach nur noch Siege von Dessau.
Ja, guck mal, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wären sie jetzt in der ersten Liga. Aber gut, wenn man das so sieht, dann wird man, glaube ich, am Ende des Tages nicht glücklich. Da würden wir auch uns ein paar Spiele von uns rausgucken können. Ja, Wahnsinn. Also, was die gespielt haben, gerade in der Rückrunde. Ich weiß gar nicht, wo sie in der Winterpause standen, aber in der Rückrunde waren sie unfassbar konstant und dann auch zu Recht da oben.
Und ich bin mir sicher, wenn das alles ein paar Wochen her ist und man Abstand gewinnen kann, dann werden sie irgendwann auch stolz sein auf diese Saison. Sind sie hoffentlich jetzt schon, weil das war eine fantastische, großartige Saison von Dessau. So ehrlich muss man sein. Den einzigen Bruch hatten sie, als sie selber gemerkt haben, was hier gehen kann, als sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst wurden. Daher die einfache Frage, gilt auch für euch: Wie viel Psychologie ist Handball am Ende des Tages?
Oh, wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Keiner geht bewusst in ein Spiel rein und sagt, ja, wenn das jetzt schief geht oder wenn wir das gewinnen, sind wir oben. Aber am Ende des Tages ist das unterbewusst ja voll mit drin. In jedem Spiel, wo es um was geht, hast du einfach ein zittrigeres Händchen, als wenn das Spiel gerade am 15. Spieltag ist. Und das hast du ja auch jetzt in Eisenach gesehen. Wenn das am 24. Spieltag gewesen wäre, wären sie, glaube ich, nicht 17-11 in Coburg hinten gelegen. Weiß ja nicht, aber am Ende des Tages musst du einfach die Sachen abrufen, gerade unter Druck, die du die ganze Woche, das ganze Jahr über trainierst, die auch, wo du weißt, die funktionieren. Oder du hast halt eben diese Top-Spieler, die mit dem Druck umgehen können, und oder eben mehrere Spieler, die mit dem Druck umgehen können, die das natürlich auch dann aus dem FF einfach können. Da werden auch so ein paar Jungs, dann erkennt man erst in diesen Situationen, wie die das meistern. Viele Spieler gibt es auch, die ganze Saison nicht groß rauskommen, und dann bei so entscheidenden Spielen plötzlich siehst du, dass sie einfach dann da performen. Und das ist ja irgendwie als Trainer ja auch schön zu sehen, dass es solche Spieler dann auch eben gibt, wo man dann, glaube ich, dann auch als Trainer dann sagt, okay, da kann man vielleicht doch noch ein bisschen mehr aus dem Jungen rausholen.
Ein letzter interessanter Fakt aus der Statistik noch. Eisenach hat in der kompletten Rückserie kein Spiel gewonnen, bei dem sie zur Pause hinten lagen. Außer jetzt in Coburg. Ja. Und das letzte Spiel, das sie nach Pausenrückstand noch hatten gewinnen können, war das Hinspiel gegen Coburg, verrückterweise. Also das unterstreicht das ja alles auch nur nochmal, dass wenn du dann eben musst, dass dann die Spieler hervorkommen, die eben eine, oder die Mannschaften, die eine starke Charakterstärke haben.
Ja, hundertprozentig. Also, ja, aber da sind wir wieder beim Thema. Also, klar, okay, die hätten vielleicht auch in der Hinrunde, wie wir ja schon gehört haben, jetzt zur Halbzeit hinten liegen können und das Ding wieder aufholen. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass sie das mit, wenn sie nicht um den Aufstieg gespielt hätten, so erstens vielleicht erstmal nicht hinten gelegen hätten, 17-11. Und zweitens auch nicht wieder aufgeholt hätten. Das geht ja einher. Am Anfang bist du super nervös, beginnst nervös, liegst hinten, und dann ist es ja so eine Do-or-Die-Mentalität irgendwann. Dann machst du die Sachen, die funktionieren, alle hauen sich in die Bälle rein, und das hat man ja auch gesehen dann bei dem Spiel, wie die um die Bälle gefightet haben dann plötzlich. Und ich bin mir sicher, dass sie in der ersten Halbzeit genauso gekämpft haben. Aber mit der Nervosität ist das plötzlich eine ganz andere Sache. Dann geht plötzlich so ein Kreislaufspiel eben einen Zentimeter zu tief, geht im einen Kreislauf auf den Fuß, oder der Wurf geht dann an die Latte. Hat man ja auch bei dem 7-Meter dann gesehen. Dann geht das plötzlich mal unter ganze Latte oder Pfosten raus. Und glücklicherweise hat es bei ihnen am Ende ja alles funktioniert, dass es dann plötzlich dann doch noch alles reingegangen ist.
Jetzt haben wir viel über oben gesprochen. Gibt es über Dessau, Eisenach und Co. hinaus die Geschichte der Saison für dich, oder vielleicht auch eine Überraschung der Saison, wenn du mal die komplette Liga in Betracht ziehst?
Ja, also überraschend ist für mich definitiv, dass Hagen so lange unten drin war. Auf jeden Fall mit dem Kader, den sie haben. Das war definitiv überraschend. Da hat man ja auch zum Schluss gesehen, was sie dann doch können. Sind ja dann vor, weiß nicht wie viele Wochen noch ein paar Punkte vor dem Abstiegsplatz gewesen. Oder sogar noch auf einem Abstiegsplatz gewesen, dieses Kalenderjahr, glaube ich sogar. Und beenden die Saison auf dem 10. Tabellenplatz. Das ist halt, zeigt ja auch, was für eine Qualität sie hatten. Aber überraschend ist auf jeden Fall, dass Rimper da unten gelandet ist, ganz klar. Also damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Sie haben auch so viele Spieler, die so viel erst sogar oder auch eben viel Zweitliga-Erfahrung haben und wahnsinnig viel Qualität im Kader. Aber irgendwie haben sie von Anfang an nicht die PS auf die Straße bekommen. Und wenn du halt von Anfang an da unten drin bist, dann machst du ja irgendwann auch Gedanken. Dann gehen die Sachen eben auch nicht mehr so leicht von der Hand. Das ist für mich schon eine Überraschung auf jeden Fall, dass die da so weit unten gelandet sind.
HCF Florenz Dresden ist dann ja auch zu nennen, oder?
Ja, hundertprozentig. Also das ist das Gleiche wie Hagen eigentlich, dass die so viel Qualität haben. Die haben ja auch nicht wenige auch eigentlich dazu gezählt, sogar vielleicht vereinzelt unter die mit dem Aufstieg spielen könnten. Klar ist das immer noch schwer gewesen für sie, aber dass sie jetzt da unten landen und im Endeffekt diesen Tabellenplatz einnehmen, das glaube ich, haben die wenigsten erwartet. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, jetzt wird es einen riesen Umbruch geben mit dem neuen Trainer, werden wieder noch viele neue Spieler hinwechseln. Und da bin ich gespannt. In Dresden ist man ja auch immer so, dass man eigentlich versucht, mit oben anzugreifen, auch wenn man das ein bisschen mit Understatement versucht, aber mit dem Kader und dem Etat, glaube ich, müssten sie schon auch eigentlich eine größere Rolle in der zweiten Liga spielen.
Wir merken schon, du hast das alles sehr ausführlich im Blick und steckst da voll drin. War das jetzt nur so, weil du leider Gottes, muss man ja sagen, viel Zeit hattest in der Rückserie oder hast du dich schon immer für die komplette Liga interessiert?
Also ich bin ein Riesensportfan, egal welche Sportart, und ich interessiere mich da eigentlich für alles im Endeffekt, zum Leidwesen meiner Frau. aber dass ich interessiere mich auch für den Handball sehr. Also auch wenn ich jetzt nicht verletzt gewesen wäre jetzt die letzten Wochen, Monate oder auch so viel in meiner Karriere, würde ich das genauso alles wissen. Mich interessiert das einfach sehr und ich unterhalte mich gerne mit anderen und telefoniere auch gerne mit ehemaligen Mannschaftskollegen, die dann da, um mich auszutauschen. Und da bin ich einfach gerne auch im Bilde. Und wenn ich dann was verpasse oder sowas, dann finde ich das nicht so schön.
Denn wer an dich denkt, denkt logischerweise viel an Handball. Der denkt automatisch wahrscheinlich an den VfL Gummersbach beispielsweise, wo du warst, an Ferndorf und sogar an den FC Barcelona. Da kommen wir auch gleich noch zu. Wir müssen aber die Frage stellen, wenn wir auf dein Geburtsdatum schauen und sehen, das liegt im Jahre 1995. Wie schade, dass du jetzt aufhörst.
Ja, sehr schade. Also die Finger kribbeln natürlich immer noch. Ich würde liebend gerne weiterspielen, noch viele Jahre. Am liebsten tatsächlich auch ein bisschen hier an der Familie hätte ich gerne auch Handball gespielt. War ja doch jetzt dann immer eine ordentliche Strecke entfernt meistens. Aber am Ende des Tages habe ich einfach so viel erlebt und bin da einfach dankbar dafür und auch stolz darauf, was ich habe erleben dürfen. Und die letzten Jahre waren einfach schon nervenaufreibend und auch kräftezehrend. Ich meine, jeder, der viel verletzt ist oder verletzt war, weiß, wovon ich spreche. Dann man verbringt mehr Zeit beim Physio oder in der Reha als in der Handballhalle und reicht mehr Krankschreibungen ein, als einem lieb ist. Und das macht dann auf Dauer einfach keinen Spaß. Für mich war der Handball immer ein Hobby. Ich liebe diesen Sport und werde es auch weiterhin tun. Aber irgendwie hat sich dann so zum Schluss angefühlt wie ein Beruf. Und das spätestens da war es halt für mich irgendwie so an der Zeit zu überlegen, ob es nicht besser wäre, den nächsten Lebensabschnitt einzuläuten außerhalb des Profisports. Und glaube, dass da bin ich auch immer noch froh darüber, dass ich das getan habe. Ich habe das ja schon eigentlich ja gegen Ende letzten Jahres schon verkündet und dann kam ja dann wieder durch den Zufall die nächste Verletzung, Mittelhand gebrochen da, und fing auch einfach nicht an, besser zu werden. Und das hat mir dann auch irgendwie gezeigt, dass die Entscheidung die richtige war. Wenn man einfach so oft solche Verletzungen hat. Und die Mittelhand, das ist jetzt für mich eigentlich eine kleine Verletzung gewesen zum Schluss. Aber trotzdem zeigt das einfach, dass das die richtige Entscheidung war.
Ja, du warst, so blöd und platt das klingt, aber der Pechvogel der letzten Zeit. Und wenn wir schon hören, wie du von Plural sprechen musst mit den vielen Verletzungen, die du hattest, wann warst du das letzte Mal sorgenfrei auf der Handballplatte? Wann war das?
Oh, tatsächlich war das, wenn ich mich zurückerinnere, so meine allererste Profisaison. Da kam ich gerade aus 2 Jahren Barcelona nach Rummersbach, beziehungsweise mit Zweitspielrecht in Ferndorf.
Also 2015?
Ja, wahrscheinlich, ja. Saison 15-16 müsste das so gewesen sein. Weil da kam ich gerade aus Barcelona und hatte auch mit Ferndorf, war das, glaube ich, dieses Jahr, wo wir 21 Mannschaften in der zweiten Liga hatten. Das heißt, es waren unendlich viele Spiele mit DHB-Pokal und in Gummersbach noch ein paar Spiele gemacht, in Ferndorf alle Spiele gemacht und dann noch in der dritten Liga bei Gummersbach 2 noch ein bisschen ausgeholfen und alle Spiele komplett verletzungsfrei absolviert. Und das war auch die letzte Saison, wo ich das habe machen dürfen, verletzungsfrei durch die Saison zu gehen. Und dann im Jahr drauf fing das eigentlich schon so ein bisschen an. Das Jahr kann ich eigentlich auch noch so halb mit reinnehmen. Das war auch okay, da gab es nur Kleinigkeiten, die jeder Sportler mal hat. Aber dann fing das eigentlich an mit meiner Schienbeinsache, mit der ich ja im Endeffekt eigentlich fast 4 Jahre zu kämpfen hatte. Das war ja dann, bis ich die Diagnose Ermüdungsbruch im Schienbein hatte, hat es ja gut 2,5 Jahre gedauert, bis ich dann die OP hatte. Also hat mir mal im Nachhinein ein Arzt attestiert, mal wahrscheinlich fast 2 Jahre mit einem Ermüdungsbruch im Schienbein gespielt. Kein Wunder, wieso ich da Schmerztabletten wie Tic Tacs schlucken musste und Schmerzen ohne Ende hatte bei jedem Training und allem drum und dran. Aber ja, das war eigentlich so der Knackpunkt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, diese Schienbeinsache, weil dann fing das an, kam die OP dann im Corona-Lockdown im März 20 habe ich dann die OP bekommen, den Marknagel ins Schienbein bekommen und der geht ja durchs Knie dann durch. Dann hatte ich dann im Anschluss dessen ein Patellasehnenprobleme, weil die natürlich vernarbt wurde, weil die einmal aufgeschnitten wurde. Und das war eigentlich so das, wovon ich eigentlich heute noch immer zehre tatsächlich, dass ich da immer noch diese Knieprobleme häufiger habe. Und was wahrscheinlich auch jetzt der Grund ist, wieso ich jetzt auch aufhöre. Weil das eigentlich auch alles miteinander zusammenhängt, grob.
Wenn man so lange mit Schmerzen im Schienbein auf dem Handballfeld steht und läuft und dann irgendwann diese Diagnose bekommt, ist es dann Erleichterung, endlich eine Diagnose zu haben? Oder denkst du auch, Leute, das hätte man auch mal früher herausfinden können?
Also ich bin damals nach Berlin gefahren, an die Charité, zu einem Spezialisten, nachdem ich eigentlich auch schon mindestens 5 oder 6 andere Spezialisten gesehen habe, auch nur wegen des Schienbeins. Aber als der mich dann untersuchte und ein Röntgen machte und den Riss im Schienbein sah und mir dann sagte, das ist ein Ermüdungsbruch, musste ich tatsächlich erstmal lachen. Weil ich eigentlich erstmal froh war, dass die Diagnose da ist. Und wenn man weiß, welche Odyssee dann da schon hinter mir lag mit Schmerzen, häufigen Vorwürfen, warum ich denn da Schmerzen habe, auf dem MRT würde man nichts sehen und da müssen sich ja Sportler auch häufiger mit auseinandersetzen, dass wenn man da sagt, ich hatte Schmerzen und dann zieht der Arzt nichts, dann ist man plötzlich die Memme, die Schmerzen hat und nicht spielen kann. Und wenn man das alles so dann im Kopf hat bei diesem Termin und dann mit dieser Diagnose, dann lacht man einfach erstmal und denkt so, was zur Hölle? Was ist hier gerade passiert? Und eine Woche später lag ich dann auf dem OP-Tisch und habe dann den Nagel einmal von oben durchs Schienbein bekommen. Kann man sich gar nicht genauso vorstellen, aber das, ja, da war ich eigentlich erstmal froh, aber da wusste ich dann ehrlich gesagt auch noch nicht, dass diese OP mich im Nachhinein so beeinträchtigen wird, um ehrlich zu sein, dass ich danach solche Knieprobleme daraus bekommen werde, die dann eigentlich meine Lübecke-Zeit so auch beeinflusst haben.
Die aber unausweichlich war wahrscheinlich, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bereue die.
Es gibt Momente, wo ich definitiv auch sage, ich bereue die OP, muss ich schon sagen. Weil ich sage, ich habe da einfach jetzt einen Fremdkörper in meinem Schienbein und habe das Knie einmal aufbekommen. Jeder, der meine Knie-OP hatte, weiß, dass man am liebsten das Knie einfach zulässt, egal was da ist. Und klar, aber meistens gibt es diese Option eben nicht. Aber ich stelle mir schon, oder habe mir früher dann, nachdem ich die Probleme im Knie so hatte, schon die Frage gestellt, hätte man das nicht auch anders machen können? Hätte man nicht, also ich meine, wir haben es ja lange konservativ probiert mit allen möglichen Sachen, aber hätte man nicht einfach sagen können, okay, halbes Jahr komplett raus? Weil im Endeffekt, nach der OP, war ich dann auch ein Dreivierteljahr noch raus mit den Knieproblemen und hatte dann auch im Nachgang die Saison drauf nochmal 3-4 Monate nochmal die Probleme und war wieder raus. Also diese Kniesache hat mich dann auch mehr als ein Jahr dann im Endeffekt rausgenommen aus dem Handball. Und da stelle ich mir schon die Frage, wäre es nicht irgendwie möglich gewesen durch ein anderes Training oder ohne OP? Aber ja klar, im Nachgang ist man immer schlauer und hätte auch perfekt funktionieren können.
Zumal durch die Corona-Pause die Zeit dann da war.
Auch, ja, genau. Also ich bin ja damals dann genau quasi mit, ich erinnere mich, ich lag im Krankenhaus und ich habe das Spiel Gummersbach gegen Lübeck geguckt in der zweiten Liga, damals noch als Spieler des VfL Gummersbach. Und ich glaube, eine Woche später wurde die Saison abgebrochen. Also ich lag auf dem OP-Tisch und eine Woche später wurde die Saison abgebrochen. Also da war die Zeit auf jeden Fall da und wir dachten auch, bis zum Saisonstart wäre ich wieder fit. War dann leider nicht der Fall und bin dann zum Saisonstart, jedoch habe ich versucht in der Vorbereitung, ging aber gar nicht mit den Knieschmerzen und dann habe ich wieder ein halbes Jahr, war ich dann erst zur Rückrunde wieder fit, tatsächlich.
Und hast dann dein erstes Spiel für Lübeck erst gemacht?
Genau, ja.
Auf der anderen Seite natürlich auch top, wenn man operiert ist und dann die Lockdown-Zeit theoretisch noch nutzen kann zur Recovery. Auch aus der Hinsicht kann man sagen, eigentlich war diese Zeit gut. Im Nachhinein kannst du es sowieso drehen und wenden, wie du willst.
Ja, eben. Nee, also wie gesagt, der Plan war ja eigentlich der, dass ich zur Vorbereitung wieder fit bin. Und deswegen war der Zeitpunkt für die OP eigentlich perfekt gewählt. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der Lockdown kommen wird und die Saison abgebrochen wird. Das wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner.
Ja.
Aber für mich war das natürlich super. Viele sind, glaube ich, dann in der Phase zu Hause gesessen und konnten gar nichts machen und was auch immer. Ich habe jeden Tag bin ich in die Reha gegangen, konnte da hart trainieren und mich da versuchen, wieder fit zu machen. Und aber trotzdem war ich einfach froh, dass ich da das machen konnte, weil ich hatte, wie gesagt, in Gummersbach, meine Frau kommt aus Gummersbach, das heißt, ich hatte da Familienanschluss auch, konnte da, war ich auf Krücken, ja, war etwas eingeschränkt dann auch da zur Family, da gab es dann natürlich lecker Essen und alles und das tat mir auf jeden Fall gut, alleine dann da in der Stadt zu sein, wo Lockdown ist und niemanden zu sehen und gehst nur in die Reha, ist ja dann wahrscheinlich für den Kopf dann auch nicht so einfach.
Wie schwer ist es dir dann gefallen, die Entscheidung zu treffen im Laufe der Saison, jetzt zu sagen, jetzt muss ich Schluss machen?
Oh, also meinst du das Karriereende? Ja, wie gesagt, diese Entscheidung, wenn man so viel verletzt war, die Entscheidung war ja schon eigentlich im Endeffekt nach der Gummersbach-Zeit, wo ich da schon die OP dann hatte und sowas, kurz vor der OP war ja auch schon häufiger so im Raum gestanden, dann so, ja, was diese Schienbeinsache geht jetzt schon seit 2,5 Jahren. Da muss man sich jetzt mal was überlegen. Und nachdem ich dann die Diagnose bekommen habe, Ermüdungsbruch, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt habe ich immerhin das und kann nochmal weiterspielen. Jetzt habe ich den Grund für die Schmerzen. Hoffentlich ist das jetzt einfach ad acta gelegt und ich bin wieder topfit. Nachdem das aber dann über die Zeit in Lübeck dann mit den Knieschmerzen ja auch nicht besser wurde, ist dieser Gedanke natürlich so langsam aber sicher immer ja, stärker in den Vordergrund gerückt. Und deshalb war es dann irgendwie ja auch eigentlich nur folgerichtig für mich. Wenn man sich damit so lange auseinandersetzt, dann ist das einfach eine Entscheidung, die dann auch irgendwo auch leichter fällt. Also klar ist es vielleicht in dem Moment noch nicht so, aber jetzt, zum Beispiel habe ich auch ein paar Jungs jetzt gesagt letzte Woche beim Verabschieden, ich glaube, sobald ich dann im Büro sitze und die Jungs dann in die Vorbereitung starten und ich sehe sie in der Halle und sehe ein paar Videos bei Instagram, dann wird es mir natürlich in erster Linie extrem wehtun, die zu sehen. Wenn ich sie dann morgens um 7 auf der Aschenbahn sehe, vielleicht ein bisschen weniger wieder. Aber ja, das wird erst noch kommen. Ich habe das noch nicht zu 100% realisiert. Also klar, einer dieser Momente, wo man es ein bisschen realisiert hat, war mit Sicherheit die Verabschiedung, wo dann die ganze Familie da war. Und aber so richtig realisieren werde ich es wahrscheinlich erst, wenn ich dann jetzt morgens um 7:30 ins Büro fahre und nicht in die Handballhalle fahre um 9, was für Handballerverhältnisse schon sehr früh ist dann.
Nimm uns nochmal mit zur Verabschiedung, weil es gibt, das habe ich eingangs gesagt, dieses schöne Foto auf Instagram mit Freunden, Familie und ich glaube Blumen gab es auch noch und ein schönes Foto.
Ja.
Für die Wand.
Ja, also das war schon sehr besonders. Also meine ganze Family, also meine beiden Brüder, meine Eltern, meine Frau waren da. Und das war es ja auch nicht so selbstverständlich ist. Die sind jetzt da 4,5 Stunden hochgefahren und haben da dann verschiedenste Trikots meiner Laufbahn dabei gehabt, was ich auch nicht wusste. Und plötzlich sehe ich dann, also am Anfang des Spiels waren sie alle mit den Lübecke-Trikots da gestanden. Dann plötzlich hat mein Bruder das Gummersbach-Trikot angehabt, meine Mutter das Rhein-Neckar-Löwen-Trikot aus der Jugendzeit. Dann kam plötzlich mein Vater mit dem Barcelona-Trikot. Dann Lübecke wieder, also es waren kreuz und quer während des Spiels mal die Trikots gewechselt auch und das war wirklich sehr schön zu sehen und dann später bei der Verabschiedung hat Lukas aus der Geschäftsstelle vom TUS dann gesagt, dass doch meine Frau mit runterkommen soll bitte und was jetzt auch nicht selbstverständlich ist und dann hat sie da auch bei der Verabschiedung dann noch einen Strauß Blumen bekommen und was sehr schön war und und das war einfach ein runder Abschluss dann für mich. Es war sehr schön, dass die Familie vor allem da war und auch der TUS hat das wirklich schön gemacht und da gab es noch ein kleines Präsent dann vom, klar, dieses obligatorische Foto mit den des Teams und dann gab es tatsächlich noch eine kleine Uhr vom eine Lübecke Uhr, eine kleine von einem Laden in Lübecke und die auch sehr schön ist, muss ich sagen. Also das wird ein sehr schönes Andenken an die Zeit.
Die am Ende des Tages für dich dann wie war, wenn wir mal die Verletzung irgendwie versuchen auszublenden, was bleibt positiv für dich aus der Lübecke-Zeit?
Ja, so Lübecke war für mich, also erstmal war es die erste gemeinsame Wohnung mit meiner Frau. Das heißt, daran erinnert man sich. In der Phase, wo wir in Lübecke gewohnt haben, haben wir uns verlobt und haben wir geheiratet. Das heißt, das bleibt ja auch in Erinnerung, definitiv. Aber auch sportlich war es eine unfassbar tolle Zeit. Also ich meine, wir sind in meinem ersten Jahr aufgestiegen in die erste Liga. Und als Aufsteiger in der ersten Liga sollte man jetzt nicht unbedingt die Saison daran messen, wie viele Spiele man gewinnt und wie das läuft. Das war einfach eine super Saison, trotzdem dann in der ersten Liga auch, die man ja auch wertschätzen muss erstmal. Bekommen ja auch nicht viele Menschen oder Sportler die Möglichkeit, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Das muss man ja auch einfach dann wertschätzen. Und dann die letzte Saison jetzt, das war ja dann im Endeffekt so eine halbe Abschiedstournee schon für mich, auch wenn es jetzt weniger Tournee war, weil ich eher im Krankenstand war. Aber Abschied war es trotzdem. Und deswegen sehe ich da trotzdem sehr positiv auf diese Zeit zurück. Wobei es ja auch sehr schwer war. Wir kamen dahin während Corona. Das heißt, da waren die Restaurants noch alle zu und was auch immer. Dann kommt man da neu hin, kennt wenig Menschen, hat nur die Mannschaft. Und das ist natürlich auch nicht so leicht gewesen am Anfang. Aber da glücklicherweise war es dann sportlich schlussendlich so gut, dass das Ganze wieder wettgemacht hat. Und deswegen sehe ich das oder blicke ich auf diese Lübecke-Zeit doch schon sehr positiv zurück, auch trotz der Verletzungen und allem drum und dran.
Warum bist du 2020 überhaupt zum TUS gegangen, wenn du auch sagst, familiär, Gummersbach, da hätte man sich auch setteln können?
Ja gut, beim Sport ist es ja nun mal leider so, dass beide Beteiligten das weiterführen wollen. In Gummersbach war es dann so, dass der Verein nicht mit mir weiterarbeiten wollte, was damit zu tun hatte, dass ich einfach die Verletzung hatte. Das heißt, im November damals, 19, wurde mir das schon gesagt, dass sie nichts verlängern wollen, wo ich ja aktuell dann verletzt war am Schienbein. Das heißt, die haben das aufgrund der Verletzung gemacht, was natürlich für mich sehr schade war, weil ich häufig mit diesen Schmerzen trotzdem auch gespielt habe und da eigentlich so also ein bisschen mir auch meinen Körper dahingestellt habe und auch geschunden habe dafür. Aber ja, so ist der Profisport. Also am Ende des Tages, so viel du dich auch reinhängst und mit Verletzung vielleicht auch spielst, bist du derjenige, der seinen Körper dafür opfert und im Nachgang wird es häufig dafür dir nicht gedankt. Muss man ja auch so deutlich leider sagen. Aber für mich war es auch gut, dass man was Neues sehe, ganz einfach. Also klar wäre ich gerne in Gummersbach geblieben. Wie gesagt, meine Frau ist dort groß geworden, die Familie kommt daher und ich wäre gerne geblieben. Aber für uns war Lübbecke dann so ein neuer Ort zum Starten. Und damals war ja dann auch Emir Kurtagisch der Trainer Lübbecke, der mich ja auch nach Gummersbach geholt hatte aus Barcelona. Da hatte ich also jemanden, der, von dem ich weiß, mit dem kann ich sehr gut arbeiten. Und das war dann eigentlich im Endeffekt der Hauptgrund, wieso ich dorthin gegangen bin, auch mit Emir, zu wissen, dass ich dann einen guten Trainer habe und wir trotzdem die Möglichkeit haben, um den Aufstieg mitzuspielen. Weil als ich dorthin gewechselt habe, oder hingewechselt bin, war das ja nicht so zu erwarten, dass wir jetzt so voll mit im Aufstiegsrennen sein werden. Da war nun mal ein HSV Hamburg mit in der zweiten Liga, da war ein VfL Gummersbach mit drin, da waren wir mit drin und viele weitere gute Teams. Und ja, deswegen, dass das so dann mit dem Aufstieg endet die Saison, das war ja nie zu erwarten, ehrlich gesagt.
Wir müssen, weil es jetzt natürlich schon ein paar Mal anklang und das einfach sehr besonders ist, über Barcelona sprechen. Wie kam das, dass du zum FC Barcelona gegangen bist, weil ich glaube, da gab es so das ein oder andere Spiel, wo auch Barcelona vor Ort war und du die da in jungen Jahren überzeugen konntest.
Ja, für mich ist das diese Barcelona-Zeit natürlich immer noch eigentlich die ja mit besonderste Zeit, weil das natürlich was ist, was die wenigsten ja deutschen Sportler oder gerade Handballer gemacht haben und ich da so ein bisschen ja, was heißt der Vorreiter, aber zumindest der Erste war, der dort war als deutscher Jugendspieler oder deutscher junger Spieler.
Du meinst später noch Juri Knorr, Yannick Klein war auch da, ne?
Genau, für die das ja auch nicht ganz so schlecht lief dort. Und für mich fing das an. Wir hatten damals mit den Rhein-Neckar-Löwen mit der Jugend ein Turnier in Pforzheim. Das war der damalige Gold Cup. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt heute. Und da waren wir unter anderem, viele andere Bundesliga-Teams von den Jugendteams. Und unter anderem der FC Barcelona. Wie das jetzt zustande kam, wieso die dort eingeladen waren, wieso die dort teilnahmen, keine Ahnung. Jedoch war ich damals als 17-Jähriger dort und haben gegen FC Barcelona gespielt und muss mich scheinbar nicht ganz so schlecht angestellt haben. Und denn danach kamen wir in Kontakt und ein paar Wochen später war ich dann zum Probetraining, eine Woche in Barcelona, bin ich mit meinem Vater rübergeflogen. Und das lief auch nicht so schlecht. Und ja, und im Anschluss gab es dann den Zweijahresvertrag in der zweiten Mannschaft. Und bin ja damals dann sozusagen nach dem ersten A-Jugendjahr schon dorthin gewechselt, also als A-Jugendlicher. Jedoch war das in Barcelona ein Jahr schon früher beendet, die Jugendzeit. Das heißt, ich durfte dort nicht mehr Jugend spielen, bin dann direkt in den Erwachsenenbereich gekommen. Und diese zwei Jahre, also da denke ich häufig dran zurück, weil es war sowohl sportlich eine unfassbar lehrreiche Zeit, aber vor allem halt auch einfach persönlich. Zum ersten Mal von zu Hause weg, in ein anderes Land, neue Sprache und viele neue Menschen, neue Kultur. Und diese zwei Jahre waren, kann ich gar nicht anders beschreiben, der absolute Wahnsinn. Also würde ich jedem jungen Menschen so wünschen.
Und in Barcelona lässt sich ja auch nicht so schlecht leben.
Unter anderem, ja.
Wie oft warst du danach nochmal da?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es eigentlich versucht, jedes Jahr zu machen, hat aber nie funktioniert. Das heißt, ich bin 2015 weggezogen. Dann waren meine Freunde zu Besuch hier bei mir in Heidelberg. Aber tatsächlich zum ersten Mal wieder dort war ich erst letztes Jahr. Zu meinem eigenen Junggesellenabschied war ich dann dort mit guten Freunden und meinen Brüdern. Und das war tatsächlich das allererste Mal, dass ich wieder dort war. Also 2015 weggezogen und dann 2022 zum ersten Mal wieder dort gewesen. Was eigentlich eine Schande ist, um ehrlich zu sein, aber jetzt mit meinem Karriereende werde ich das definitiv häufiger versuchen, da hinzukommen nochmal.
Ja, ich frage natürlich auch, weil ich auch süchtig geworden bin nach dieser Stadt. Also es ist ja Wahnsinn. Wie läuft ein JGA in Barcelona ab? Nicht mit Bollerwagen da am Strand entlanglaufen, oder?
Nee, das nicht. Das haben wir nicht gemacht. Da bin ich kein großer Fan von. Wir haben uns eine geile Zeit dort gemacht, waren am Strand mit Bier und natürlich die ein oder anderen Restaurants, die ich noch kenne aus meiner Zeit und Bars, haben wir da abgeklappert und dann ging es natürlich, ich weiß nicht, wie gut du dich in der Party-Szene in Barcelona auskennst, dann ging es am Strand direkt noch in einen dieser beiden Lokale und Bars und natürlich ein kurzer Abstecher ins Casino war auch dabei. War eine sehr schöne Zeit dort.
Die erste Mannschaft spielt ja im Palau Blugrana, direkt am Fußballstadion, am Camp Nou. Wo spielt die zweite?
Circa 15 Minuten außerhalb von Barcelona ist das Trainingszentrum. Da trainieren die ganzen Jugendteams, da ist das Internat La Masia, Da ist das sind wahnsinnig viele Fußballplätze. Die erste Mannschaft Fußball hat ihren eigenen Bereich. Und dann gibt's da noch, gab's eine Halle. Dort haben dann die Basketballer trainiert, die Handballer trainiert. Und dann in meinem zweiten Jahr haben sie einfach direkt nebendran noch eine Halle gebaut, aber zweistöckig. Das heißt, unten waren dann die Futsal-Jungs, das ist halt der Hallenfußball. Und oben war der Handball und die alte Halle von davor haben die Basketballer dann bekommen. Das heißt, dort wurde dann immer gespielt. Also so knapp 15 Minuten außerhalb vom Camp Nou, würde ich sagen.
Und was lässt dich jetzt handballerisch davon so schwärmen? Was macht diese Ausbildung, das Gesamtkonzept FC Barcelona, das ja einfach auch dazu führt, dass es die beste Mannschaft Europas ist, dass das so gut funktioniert?
Ja, das bin ich schon häufiger gefragt worden. Ich erinnere mich einfach nur an die Zeit, dass es im Training einfach auch nicht zur Sache ging. Also was wir da weggerannt sind und was da trainiert wurde, das war einfach gerade individuell für jeden Spieler und jeden Sportler extrem wichtig. Da wurde ein großer Wert drauf gelegt. Aber am Ende des Tages wurde auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Mannschaft einfach funktioniert. Sowohl zwischenmenschlich als auch auf dem Feld. Und ich meine, ich bin damals als 18-Jähriger dorthin gekommen. Heute, die 18-Jährigen sind schon ein bisschen weiter, als ich es damals war. Also für mich war das ein Riesenschritt damals, aus der Jugend dann da in den Herrenhandball zu kommen. Heute, die heutigen 18-Jährigen spielen dann in der ersten Liga und spielen eine große Rolle und was auch immer alles. Das war bei mir definitiv nicht der Fall. Und deswegen hatte ich halt dort die Möglichkeit, noch extrem zu wachsen. Also ich war einfach noch lange nicht auf dem Level, dass ich mir damals vielleicht erwünscht hätte oder vielleicht auch andere Trainer erwünscht hätten. Aber das war natürlich meine Chance, damals dann daran zu wachsen. Und ich denke, das war gerade dieser individuelle Fokus im Training, der dann mir extrem geholfen hat und diese 2 Jahre dann auch dann eben mir geholfen haben, überhaupt dann in die Chance zu kommen, nach Deutschland in die zweite oder erste Liga zu wechseln.
Was war Florian Baumgärtner für ein Halbrechter, als er zurück nach Deutschland kam?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ein spielstarker Halbrechter, nicht auf jeden Fall kein 1-gegen-1-Spieler, das war ich nie, werde ich nie sein und das wurde auch nie von mir erwartet, glücklicherweise. Ich war aber ein spielstarker und wurfstarker Halbrechter, würde ich sagen. Gerade so Kreisläufer haben, glaube ich, viel profitiert mit meinem Spiel, weil natürlich die Abwehr häufig ein bisschen sehr rausgerückt ist und dann der Kreisläufer viel Platz hatte. Die Außen hatten viel profitiert von meinem Spiel. Abwehrstark war ich jetzt auch nicht zwingend, definitiv nicht in der Phase. Das ist über die Jahre ein bisschen besser geworden, aber für den Mittelblock hat es nie gereicht, außer eine Saison in Ferndorf. Da muss man Michael Lersch nochmal fragen, das hat super funktioniert mit dem Klassenerhalt. Aber ja, als ich da zurückkam, war ich definitiv schon eher ein spielerischer Halbrechter und nicht so die klassische 2,6 Meter Wurfkuh, die häufiger leider so betitelt wird.
FC Barcelona auf der einen Seite, VfL Gummersbach auf der anderen Seite. So unterschiedlich diese Vereine jetzt auch auf dem Blatt Papier aktuell sind oder auch zu der Zeit damals, lässt sich doch eine Parallele finden, dass beide auf ihre eigene Weise alleine durch den Namen schon eine gewisse Wucht auch auf die Spieler ausüben?
Auf jeden Fall. Also das merkt man ja schon, wenn man jetzt sich mit Leuten unterhält, die mit dem Handball jetzt nicht täglich zu tun haben. Und man sagt dann, dass man spiele Handball und dann, ja, wo spielst du denn? Wenn man dann sagt FC Barcelona, dann weiß jeder Bescheid. Allein daran erkennt man das. Dasselbe findet man auch beim VfL Gummersbach. Leute, die sich nicht mit dem Handball beschäftigen, kennen alle den VfL Gummersbach. Weil das einfach über diese Jahre, diese Tradition, die Erfolge von damals, ob das jetzt mit Heiner Brandt, Joachim Deckham oder Kyung-Shin Yoon Spieler waren, die Handballhistorie geprägt haben. Und ich glaube, das haben schon beide Vereine gemeinsam, dass man schon mit dem Namen auch zieht. Klar, in Spanien, der FC Barcelona, gerade im Handball, ist halt eine Macht und eine alleinige Macht. In Deutschland ziehst du auch mit dem Namen VfL Gummersbach halt eben immer noch Leute und Fans und Sponsoren. Da hat man, glaube ich, als Marketingchef ein leichteres Spiel, als wenn man das jetzt irgendwo, ohne das jetzt despektierlich irgendeinem anderen Verein gegenüber zu meinen, irgendwo auf dem Land ist. Das ist einfach ein leichteres Geschäft, ganz einfach.
Also du musstest gar nicht überlegen, ein sogenannter No-Brainer, als damals von Gummersbach die Anfrage kam.
Ja, also ich war damals auch zum Probetraining dann da. Klar, in Spanien konnte jetzt keiner, der verantwortlich von Gummersbach, ein Spiel von mir gucken. Ist jetzt keiner rübergeflogen, ist jetzt nicht wie im Fußball, sondern dann wird halt gesagt, kommst du vorbei, trainierst du mal 2-3 Tage mit. Habe ich dann gemacht. Ich erinnere mich an mein allererstes Training dort und ich stach dort heraus wie sonst was. Und im Nachgang wurde mir dann erzählt, dass die Mannschaft am Tag vorher Karneval gefeiert hat und kaum geradeaus laufen konnte. Und ich habe gedacht, ich wäre der größte Spieler der Welt, wie ich da, also lief alles wie am Schnürchen. Und dann, wie gesagt, wurde mir erzählt, dass die einen Tag vorher Karneval feiern waren und nur wegen mir an dem Tag um 12 Uhr zum Training erscheinen mussten, damit sie einfach nur ein bisschen mich beobachten können. Aber mir hat's geholfen. Ich konnte danach meinen Vertrag unterschreiben, bin nach Gummersbach gewechselt, also hätte es nicht besser laufen können. Aber ja, das nur dazu.
Und die Mannschaft hat es dir auch nicht so übel genommen im Nachhinein?
Doch schon, aber es wurde drüber gelacht. Also sie haben natürlich gesagt, dass ich ja nämlich auch dann, ich war mit Gummersbach ja dann auch glücklicherweise noch ein, zwei Mal auf dem Karneval unterwegs oder beim Karneval unterwegs und wir hatten meistens den Tag danach frei, aber wir hatten auch mal eine Einheit am Tag danach und deswegen wusste ich dann auch, wie die sich gefühlt haben mussten damals. Aber ja, gut, wenn der Trainer sagt, das ist Training, dann ist Training. Da guckst du als Spieler zweimal.
Die eigentliche Frage ist natürlich, warum hat Gummersbach dich nicht schon am Tag vorher einfliegen lassen zum Karneval?
Die Frage stelle ich mir heute noch.
Wir haben aus der Zeit in Gummersbach eine Stimme bekommen, eine kleine Sprachnachricht von einem gewissen Tobias Schröter, mit dem du, glaube ich, sehr gut befreundet bist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben die 5 Jahre Gummersbach zusammen gespielt und zusammen gewohnt, Auswärtsspiele zusammen in den Zimmern verbracht, also viele Nächte zusammen verbracht, Junggesellenabschiede jeweils voneinander miterlebt. Also das kann man definitiv so sagen.
War er auch in Barcelona dabei?
Er war mit in Barcelona dabei, ja.
Ja, mal schauen, ob er auch darüber berichtet. Hier kommt auf jeden Fall Tobias Röth.
Okay.
Moin, moin, lieber Flo, Florian, Baumi, Hightower. Hier ist der liebe Pepe aus Gummersbach. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du heute im Podcast zu Gast bist bei Finn Ole. Und ich wollte auch einen kleinen Beitrag dazu beisteuern und wollte mich einfach bei dir bedanken für die 5 Jahre in Gummersbach, wovon wir 4 Jahre zusammen gewohnt haben. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwas vertauscht habe, aber und wollte dir für den neuen Lebensabschnitt auch ganz, ganz viel Erfolg wünschen, vor allem auch Gesundheit und bleib einfach, wie du bist. Die Zeit mit dir in Gummersbach, das war schon eine ganz intensive, gerade weil wir ja auch so lange zusammen gewohnt haben. Das war einfach richtig coole Zeit, die ich manchen Tagen vermisse, so wie heute. Ich denke, du wirst es irgendwann auch noch die Zeit dann kommen, wenn du im Geschäft voll angekommen bist, dann sitzt man heute vielleicht nicht mit dem kleinen Bierchen auf der Terrasse, sondern sitzt im Büro, so wie ich gerade. aber das mal beiseite gelegt, ich würde mir wünschen, dass wir einfach weiter den Kontakt halten, so wie wir das jetzt die Jahre auch gemacht haben, wo du Lübecke angeheuert hattest. Da freue ich mich immer, oder wir uns, wenn du mit Funny Bones vorbeikommst. Auch einfach mal auf einen Kaffee oder einen Grillabend. Ansonsten für deine Karriere einfach riesen Respekt, wo du auch überall rumgekommen bist in Barcelona, von Gummersbach, Ferndorf, auch Lübecke. Das waren wahrscheinlich eine große Reise für dich und die jetzt leider zu Ende ist. Du hast da deine Gründe dafür. Ich denke, du hast alles rausgeholt und einfach immer Gas gegeben. Gerade in Gummersbach, glaube ich, war so deine Hochzeit, wo wir zusammen gespielt haben. Ich habe es einfach immer genossen. Als Außen neben dir hatte man eigentlich immer die Chance, auch ein paar Tore zu werfen. Du hast immer den Außen gut mit eingesetzt. Deswegen war das sehr schön mit dir. Finn sagte mir, ich sollte noch so eine kleine Anekdote oder ein paar Anekdoten irgendwie rausholen. Ich will da gar keine vorheben, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten eine mega, mega Zeit, viele Abende, viele coole Tage, aber auch halt bittere Momente. War auch nicht immer leicht, wenn wir da zusammen gespielt haben, die Phase. Ein kleines Event würde ich schon doch gerne hervorheben, wo du mich damals nach ja, in deiner Heimatstadt nach Wiesloch zum Stadtfest eingeladen hast mit deiner Family, wo wir da unterwegs waren. Das war ein richtig geiles Wochenende. Wie weit du das jetzt ausführst im Podcast, das ist dir überlassen. Aber ansonsten wünsche ich dir einfach für deine weitere Zukunft viel, viel, viel Gesundheit, Erfolg im Geschäft und ja, hoffe, du hast einen schönen Podcast und ich hoffe, wir sehen uns sowieso bald wieder. Wir haben ja noch einen guten Kontakt und ja, bis dahin, mein Freund, halt die Ohren steif und falls du mal Handball spielen willst, sagst mir Bescheid. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei und guck mir das an. Mach es gut. Ciao, ciao.
Liebe Grüße und vielen herzlichen Dank für die Nachricht. Und das nächste Weinfest oder so kommt bestimmt.
Ja, ich glaube, das müsste jetzt sogar wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen sein, ehrlich gesagt. Das ist ja immer so in der spielfreien Zeit natürlich, wo man dann auch Zeit für sowas hat.
Wie weit möchtest du es denn ausführen?
Naja, also damals waren Tobias Schröter, also Pepe, dann Alexander Becker, der jetzt in Hagen spielt. Also Becko der und ich, wir waren ja in Gummersbach und Becko kommt aus Mannheim, was ja direkt hier neben Heidelberg ist, wo ich herkomme. Und Pepe war damals zu Besuch auch und damals bei Becko und da haben wir uns dann auch im Garten getroffen und was getrunken und dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich noch abends woanders verabredet war. Und am nächsten Tag war das Stadtfest. Und dann habe ich gesagt zu Pepe, ja, komm doch vorbei und was auch nicht. Und dann ist haben alle noch gepennt bei Becko. Dann ist er in den Zug gestiegen, mit einer riesen Rolltasche da hingelaufen, zum Bahnhof hinzugestiegen, zu mir gefahren, mit dem Taxi da hingekommen, zu uns, zu meinen Eltern in den Garten. Und ja, dann ging es abends aufs Stadtfest. Und das war auf jeden Fall feuchtfröhlich. Gibt es auch noch ein paar lustige Videos und Fotos dazu mit irgendwelchen Backpfeifen. Muss man mal Pepe dazu fragen, vielleicht ist er ja auch irgendwann mal noch und kann das noch weiter ausführen.
Mit Backpfeifen?
Hier zu Gast? Ja, da gab es, ja, was man natürlich auch macht in dem feuchtfröhlichen Zustand, das macht natürlich Sachen, die nicht ganz so rational sind. Und es war auf jeden Fall schon hell, hinter mit dem Taxi nach Hause und dann am nächsten Morgen ging es los Richtung Gummersbach. Dann sind wir im Auto nach Gummersbach gefahren, weil zwei Tage später der Laktattest anstand.
Der wie ausfiel?
Also eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also wir sind im Kader geblieben, also das hätte nicht laufen können.
Das war schon ein Erfolg.
Das war, also diese Laktattests war natürlich einfach nur Überleben irgendwie und hoffen, dass es nichts zu beanstanden gibt. Und das haben wir gleich beide geschafft. Und vielleicht haben sie noch ein paar andere Werte im Blut gefunden, das weiß ich nicht.
Was war dein größter sportlicher Erfolg? Der Laktattest wurde bestanden.
Der Laktattest war das Saison 2018, müsste das gewesen sein. 18, 19, kann das sein? Nee, 17, 18, glaube ich, war das. 17, 18. 17, 18 mit Dirk Beuchler war das, der Laktattest damals.
Also ab der Saison, als du dann nur noch für Gummersbach gespielt hast, weil vorher gab es da ja noch das Zweitspielrecht, über das lief das, ne? Dass du auch für Ferndorf gespielt hast.
Genau, in der Saison 15, 16 habe ich auf jeden Fall fast ausschließlich für Ferndorf gespielt und Saison 16, 17 dann auch angefangen in Ferndorf, 3-4 Spiele gemacht und dann hat sich damals der Halbrechte Kevin Niokas verletzt und weshalb ich dann auch dann vor den Gummersbach dann auch schon war, nach 5-6 Spieltagen, auch da schon komplett.
Und die Zeit, die du dann damit in Ferndorf verbracht hast, war glaube ich auch krass, oder? Weil die doch maximal am Limit um Punkte gekämpft haben.
Ja, auf jeden Fall. Ferndorf ist ein super geiler Verein. Also das kann man nicht anders sagen. Wahnsinnig familiär, super Fans. Die Hölle, Stählerwiese, das ist unglaublich da, die Stimmung. Und es ist einfach ein toller Verein, weil der Handball dort gelebt wird. Und diese Zweitligasaison damals war ja schon dann erstmal eine Riesensache, weil in Ferndorf ist das nicht selbstverständlich, dass man da Zweitliga-Handball dann sieht und dann haben wir da eine super Mannschaft gehabt, eine junge Mannschaft und die sich da auf dem Feld zerreißt und haben dann auch schlussendlich den Klassenerhalt geschafft, was dann so gefeiert wurde wie die Deutsche Meisterschaft und das war schon eine super, super geile Zeit, wo ich auch immer noch auch häufig zurückblicke.
Wenn du auf die gesamte Laufbahn zurückblickst, mit den Anfängen, Heidelberg und Umgebung, Barcelona, dann ab ins Bergische, jetzt noch Lübbecke. Ganz allgemein gefragt, wie blickst du darauf zurück? Mit wie viel Zufriedenheit? Was hätte man anders machen können? Oder bist du 100% fein damit?
Also erstmal bin ich einfach stolz darauf und auch froh darüber, einfach welche Menschen ich da kennenlernen durfte und was für Erfolge ich in der Zeit auch hatte. Sowohl die schönen Dinge, ob das jetzt diese ganzen Jahre waren, einfach nur mit tollen Spielen und allem drum und dran. Aber auch, dass ich mir nie was vorwerfen musste, weder Wechsel, die ich hätte anders machen wollen, noch dass ich mir Sachen, die ich dort falsch gemacht hätte, da bin ich alles im Reinen, bei allem im Reinen mit mir. Ich glaube, ich habe immer die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, wenn man sich so die Vereine anguckt, kann ich dann nichts beanstanden und auch die Zeit, die ich in den Vereinen verbracht habe, würde ich nichts daran ändern wollen. So negative Dinge wie ein Abstieg gehören nun mal leider dazu zum Sport. Auch daran haben wir viel gelernt. Und ich blicke einfach auf, sag ich mal, den Profisport gemessen, 10 unfassbar geile Jahre zurück. Also das kann ich nicht anders sagen. Also da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich so eine Karriere hatte. Und klar ist mit 28 jetzt vergleichsweise früh das Ende, aber wer sagt schon, wann es das perfekte Ende gibt? Ich glaube, das gibt's nie so richtig. Und deswegen sehe ich das eigentlich alles jetzt auch sehr positiv und freue mich auch darauf, was jetzt noch auf uns wartet.
Das ist die entscheidende Frage zum Schluss dieses Podcasts. Wie geht's denn jetzt weiter eigentlich?
Also ich hatte schon immer den Plan, irgendwann in die Heimat zurückzukehren. Das gab's schon immer. Wir haben bei uns in der Heimat ein Familienunternehmen, wir machen Zäune, hier direkt im Dorf im Endeffekt.
Gartenzäune?
Genau, Gartenzäune, also ganz klassisch die Doppelstabmatten, aber auch so Gabionen, die Zäune, in die man dann Steine einfüllen kann, das machen wir. Drahtmeier, falls jemand sich das mal genauer angucken möchte, vielleicht auch schon mal auf einem oder anderen Polo auf irgendwelchen Handballmannschaften schon mal gesehen. In Magdeburg zum Beispiel waren wir lange hinten auf dem Polo drauf oder sowas und das kann man sich ja mal angucken. Wenn jemand einen Zaun braucht, kann er gerne auf uns zukommen. Nein, aber da werde ich auf jeden Fall anfangen zu arbeiten. Meine Brüder arbeiten dort schon, beide, meine Eltern und da freue ich mich jetzt sehr drauf, dass es jetzt, was ja schon immer geplant war, wo der Handball ein bisschen dazwischen kam. Das wird jetzt zum Anfang Juli anfangen.
Wie technologisiert ist das? Produziert ihr die? Oder wenn ich jetzt einen Garten habe und ich rufe dich an, kommst du bei mir vorbei und haust die Hölzer rein und ziehst auch den Draht daran?
Also erstmal kannst du dir eine App runterladen, da kannst du dir das Ganze angucken. Wenn du einen Garten hast, kannst du dir das in VR angucken. Wow. Das kannst du dir direkt in den Garten reinstellen, den Zaun, der wird dann da rein projiziert, dann kannst du mal gucken, wie das aussehen könnte bei dem Garten. Und wenn du das dann gemacht hast, dann schickst du das Angebot durch und beziehungsweise schickst du da die Anfrage durch, dann kriegst du auch ein Angebot für. Und dann im besten Fall, ich meine, wenn du jetzt in den Zaun holen würdest oder bräuchtest, dann würde ich vielleicht auch vorbeikommen extra.
Dann machen wir noch einen Live-Podcast dabei.
Ja, können wir gerne machen. Also da bin ich sofort dabei, aber im Normalfall bin ich wahrscheinlich nicht derjenige, der jetzt dann zu dir in den Garten reinkommt und das einbauen wird.
Also du wechselst jetzt, um ernst zu werden, an den Schreibtisch.
Genau. Also erstmal wird es jetzt ein Jahr lang so ablaufen, dass ich mir alle Abteilungen erstmal angucken werde. Muss ich ja, da ich jetzt die letzten Jahre natürlich nicht zwingend in der Branche aktiv war, habe ich natürlich vergleichsweise wenig Ahnung davon. Und werde jetzt erstmal ein Jahr lang alle Abteilungen abklappern. So wird es die ersten 12 Monate aussehen erstmal.
Eigentlich hast du den falschen Namen. Eigentlich müsstest du Florian Zaungärtner heißen.
Ja, das stimmt. Das wär besser. Aber das ist ja der Familienname meines Vaters, Baumgärtner. Meier ist der Familienname meiner Mutter. Deshalb heißt die Firma auch so. Konnte man sich ja nicht aussuchen mit dem Meier dann.
Dann viel Erfolg dabei, auf jeden Fall. Bei dem Wechsel, wir hatten das neulich mit Marcel Schliedermann hier schon, wie wichtig das ist, auch sich als Handballer schon Gedanken zu machen für die Zukunft, sei es indem du in ein Unternehmen gehst oder zu einem Partner, Sponsor gehst oder studierst, Netzwerk aufbaust und.
Ja, ganz wichtig. Also ich meine, ich glaube, die meisten Handballer wissen darüber Bescheid, dass sie eben im Normalfall, außer du bist jetzt einer der Topstars, definitiv nicht ausgesorgt haben nach ihrer Karriere und da vorsorgen müssen, ob das mit einer Ausbildung ist, mit einem Studium oder sonstigem, dass man eben den nahtlosen Übergang dann von der Sportkarriere zum Büroalltag findet eben. Und ich glaube aber, die meisten Handballer wissen darüber Bescheid und machen das auch. Also da gibt es ja andere Sportarten, wo das nicht unbedingt der Fall ist.
Bei welchem Handballer stehen eure Zäune schon im Garten?
Bei verschiedensten tatsächlich. Ich weiß auch zum Beispiel auch der Hallensprecher in Gummersbach oder der Hausmeister in Gummersbach haben auch einen Zaun von uns oder auch Geschäftsstellenmitarbeiter hier und da. Also ich meine, klar, wieso nicht, wenn man diese Kontakte hat und diese Freundschaften hat, wieso nicht? Also ich meine, wir nehmen ja auch gerne was dann von Freunden, die das und das machen ja auch dann und versuchen da die Kontakte ein bisschen enger zu halten. Ist ja normal im Leben. Aber ja, der eine oder andere Zaun, den haben wir schon in der Handballwelt ausgeliefert.
Das meine ich ja mit Netzwerk, na klar. Also wer baut sonst noch Zäune in der Handballwelt?
Ja, das stimmt. Also ich will jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob das wie das ist, ob da mit Namen oder sonst was, aber auch ein isländischer Trainer hat zum Beispiel auch einen Zaun von uns in Island.
Ihr baut sogar international. Krass.
Ja.
Stark. Ja, wie gesagt, viel Erfolg dabei. Dann bleiben jetzt noch zum Abschluss die klassischen Fragen dieser Podcast-Ausgabe. Und wir starten aber mal vorneweg mit einem Reisetipp von dir. Wo muss man in Barcelona gewesen sein, wenn man da mal in den Urlaub hindüst?
Also grundsätzlich, Barcelona ist natürlich extrem tourismusaffin. Das heißt, da sind extrem viele Menschen unterwegs. Wenn man es ein bisschen entspannter haben will, sollte man Richtung Castell de Fels gehen. Das ist ungefähr 25, 30 Minuten außerhalb von Barcelona. Und da gibt es schöne Hotels, sehr, sehr ruhig und kein Tourismus, so gut wie kein Tourismus. Und wenn man Glück hat, trifft man den einen oder anderen Handballer oder auch Fußballer, die nämlich dort alle oder viele von denen auch dort leben. Die wenigsten von denen wohnen in Barcelona, sondern die meisten tatsächlich in Castelldefels oder Umgebung. Das heißt, wenn jemand dort mal Urlaub machen möchte, ohne Tourismus, mit einem schönen Strand und schönen Restaurants, dann sollte er Richtung Castelldefels gehen.
Bisschen westlich, ne? Am Flughafen noch vorbei?
Genau, ein bisschen weiter unten noch, ist ein südlicher dann, ja.
Also merkt euch das, Barcelona besteht nicht nur aus Las Ramblas.
Richtig.
Zurück zu diesem Podcast, die klassischen Fragen. Wenn du dir einen Spieler, auch international, hättest aussuchen dürfen, ehemaliger Spieler, aktueller Spieler, wie auch immer, mit dem du unfassbar gerne mal zusammengespielt hättest, welcher wäre das?
Ja, als Gummersbacher und Linkshänder, halb rechts, wäre das wahrscheinlich Kim Shin-Yoon, auch wenn ich dann wahrscheinlich jedes Spiel 60 Minuten von der Bank aus betrachten müsste, weil er spielt, aber ja, das wäre schon das, was ich sehr gerne erlebt hätte, weil man natürlich in Gummersbach damit viel konfrontiert wird und gerade dann mit der Nummer 7 und halb rechts, dann wird natürlich dann immer danach gemessen, was natürlich nicht ansatzweise erfüllt wurde, aber ich wurde natürlich häufig darauf angesprochen, wie schön es doch damals war mit Kyung Shin Yoon und wie unfassbar gut er doch war. Das hätte ich tatsächlich sehr gerne erlebt, wie er den Handball geprägt hat und auch wie er dominiert hat damals auch einfach.
Zukunft des Handballs. Gibt es eine Regel, die du ändern würdest, abschaffen würdest oder neu einführen würdest oder abseits der Platte etwas, was dir sofort einfällt, was der Handball braucht, um noch besser zu werden, breiter aufgestellt zu sein?
Ach, schwierig. Es gab ja in den letzten zwei, drei Jahren ein paar Regeländerungen, die das den Sport erstmal deutlich schneller gemacht haben und auch, ja, ob das jetzt die schnelle Mitte ist, ob das das Zeitspiel mit den Pässen ist, muss man nicht alles gutheißen. Das mit der schnellen Mitte finde ich zum Beispiel sehr gut. Das macht den Sport sehr schnell und attraktiver, finde ich auch. Auch wenn die Lunge darauf ein bisschen zu Lasten geht für den Sportler selbst. Aber gerade, oder das mit dem Zeitspiel, da finde ich es häufig ein bisschen, das würde ich sagen, ist irgendwie noch nicht so zu 100% ausgereift, weil es dann doch Mannschaften gibt oder man kann das ja doch noch in die Länge ziehen mit dem Zeitspiel, wenn man das wirklich drauf anlegt, gehst du jedes Mal wieder ins Foul. Ich glaube, da könnte man meines Erachtens auch einfach
früher dann auch einfach abpfeifen. Ich glaube, die wenigsten Schiedsrichter pfeifen ja wirklich Zeitspiel ab, bevor diese 4 Pässe oder damals 6 Pässe gespielt wurden. Ich glaube, das könnte man vielleicht noch machen, aber ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle jetzt nichts ein, was ich ändern wollen würde oder ja, was noch fehlt.
Ich danke dir sehr. Ich danke dir für deine Zeit heute, wünsche dir natürlich vor allem gesundheitlich erst einmal alles Gute und dass du dann in der Arbeitswelt, wie auch immer man das jetzt definieren würde, du weißt, was ich meine, gut ankommst in der Zeit nach dem Handball und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Zäunebauen und danke dir erstmal, dass du heute nochmal bei uns zu Gast warst im Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir natürlich aber auch erstmal alles Gute, du wirst ja auch einen neuen Job Richtung einschlagen und ich werde dich, denke ich, häufiger hören, du mich wahrscheinlich weniger häufig, außer ich schrei laut genug vom Sofa dann. Dankeschön und ja, ich denke mal, man wird sich trotzdem in den deutschen Handballhallen bestimmt mal sehen, denke ich.
Ja, das glaube ich auch. Nächste Saison werde ich sicherlich auch mal bei dir unten da sein. Das würde mich sehr freuen.
Sehr gerne, komme ich gerne drauf zurück.
Das war die Folge mit Florian Baumgärtner. Die nächste Woche ist Moritz Strohsack zu Gast von Balingen, vom Meister. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Alles Gute und tschüss.